Keiner hatte das so richtig mitbekommen. Und der Pilot beschloss, Stewardessen, bitte kurz nach vorne, Rücksprache, und beschloss dann, die Passagiere mit Fallschirmen auszustatten, weil über dem Dschungel das nicht ganz ungefährlich ist. Ich habe die Dinger versucht, halbwegs lebensecht hinzukriegen. Die wiegen also knapp 10 Kilo. Bitte das anlegen. So, ja. Man kann da an den Seiten anziehen, genau, dass das so ein bisschen besser sitzt. Das gab jetzt einen gravierenden Unterschied, und zwar die Art und Weise, wie die Stewardessen oder Stewards das verkauften. Das heißt, in der ersten Klasse, da dachte sich der Steward, ich kann die Leute, die da sitzen, ja nicht so schockieren. Und sagte, wir haben da jetzt noch was Neues, Zusätzliches beim Flug. Das wird Ihren Flug verbessern. Es ist nicht ganz unwichtig, dass Sie das tragen. Ich habe das Ihnen hier mitgebracht. Und es ist schön, wenn Sie das tragen können. Es nimmt auch nicht so viel Platz weg. Also Sie haben nach wie vor fast die gleiche. Und es ist wichtig für den Flug. Es verbessert die Flugqualität. Es ist etwas, was ich einfach Ihnen ans Herz legen möchte. Das ist, würde ich Sie bitten, das zu tragen. Gut, das. Also in der zweiten Klasse, man sieht schon, dass selbst da die Fallschirme ein bisschen billiger sind. Naja, in der zweiten Klasse, der Steward, der verhielt sich anders. Der dachte sich, okay, die müssen wir mit ins Boot nehmen. Das machen wir so, dass sie nicht panisch werden, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, wir hatten ein technisches Problem, es hat geschüttelt. Und es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Sie diese Sicherheitseinrichtung brauchen werden. Ich hoffe nicht, aber ich würde sie Ihnen jetzt trotzdem geben und bitten, dass Sie das anlegen. Und man kann das unten ein bisschen festzurren, damit es etwas bequemer ist. Ja, gut, das ist. Es ist, stört beim Flug nicht wirklich, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das machen. So, dann flogen die also weiter. Der Vorteil, wenn eine der beiden Motoren ausgefallen ist, ist, man braucht nicht so viel Benzin, ist ja heutzutage auch nicht unwichtig, war damals auch schon. Der Nachteil ist, man fliegt langsamer. Das heißt, der Flug, der ging dann langsam weiter und die Stewards guckten ab und zu vorbei, ist noch alles in Ordnung, ist das nicht zu schwer, passt das, ist das gut. Wie gesagt, der ganze Flug wird dadurch schöner und leichter und besser und das haben wir uns extra für Sie neu einfallen lassen. Und in der zweiten Klasse passt alles noch. Ja, können Sie noch atmen? Ist das gut? Ja, schön. Mit der Zeit, je länger der Flug dauert, desto merkwürdiger fanden die Passagiere das. Und dann gab es zwischendurch mal einen Imbiss. In der ersten Klasse, dank des Platzes, ist das eigentlich kein so großes Problem, aber trotzdem begann der Passagier oder die Passagierin der ersten Klasse irgendwann mal unruhig zu werden, weil dieses Ding wog ja auch irgendwie so 10 Kilo, 15 Kilo und verhinderte, dass man sich anständig anlehnen kann und überhaupt. In der zweiten Klasse war das Ganze noch schlimmer, aber auch der Imbiss wurde auch hier dankbar angenommen. Obwohl der Platz also wirklich kaum reichte, um den irgendwie auszupacken, geschweige denn mit Freude zu essen. Dann ging das nochmal eine Stunde weiter und irgendwann sagte der Passagier in der ersten Klasse, also dieses Ding, das ist unbequem, ich kann nicht richtig sitzen, ich habe hier zwar genug Platz, aber eigentlich erfüllt das überhaupt nicht das, was Sie mir versprochen haben. Sie haben gesagt, der ganze Flug wird besser, Sie haben gesagt, es wird alles schöner und leichter und das macht überhaupt keinen Spaß so. Ich trage das nicht weiter. Sie haben gesagt, das wird alles besser werden hier. Ich stelle das mal da unten hin. Falls ich das irgendwann brauche, dann kann ich das ja immer noch nehmen. Ne? So, in der zweiten Klasse war es natürlich genauso unbequem oder sogar noch ein bisschen unbequemer. Das sieht aus wie ein Fall für einen Osteo irgendwas. Aber die Passagiere der zweiten Klasse hatten verstanden, dass das hier lebensrettend ist. Haben gesagt, okay, dieses lebensrettende Ding, das werde ich, ganz egal wie unbequem es ist, werde ich das dran lassen. Also, die Maschine stürzte dann ab. Die Passagiere der ersten Klasse waren noch damit beschäftigt, ihre Fallschirme zu suchen, als sie auf dem Boden aufschlugen, während die Passagiere der zweiten Klasse am Fallschirm sicher zu Boden schwebten. Dankeschön. Ich wollte das, Dankeschön. Dankeschön. Machst du mal den Klick da? Ich habe die Dekoration vergessen. Wolken. So, was hat das in einem christlichen Gottesdienst zu suchen? Die Antwort ist, weiß ich auch nicht, aber es hat mir Spaß gemacht. Nein, natürlich weiß ich das. In der ersten Klasse haben wir jemanden gesehen, der lebenswichtige, lebensrettende, lebensverändernde Maßnahmen falsch verkauft bekam. Dein Leben wird dann mit schöner und neuer und besser und alles wird gut. Und irgendwann, während diesem langen Flug, hat derjenige herausgefunden, das ist gar nicht so, wie mir das verkauft wurde. Und hat gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte das nicht weiter. Ich kann ja immer noch, wenn es dann tatsächlich irgendwann mal wichtig wird, dann kann ich ja immer noch drauf zurückkommen. Und in der zweiten Klasse, da war klar, das ist lebensnotwendig. Das ist essentiell. Das ist, was du brauchst. Und auch wenn es unbequem ist manchmal, dann ist das trotzdem das, an dem du absolut festhalten musst. Das Ganze soll sein ein kleines Sinnbild darauf, wie wir manchmal mit dem Evangelium umgehen. Das Evangelium, wir haben es gesungen, wir haben das Abendmahl genommen, wir haben es gebetet, ist die beste Sache, die einem Menschen geschehen kann. Er tauscht eine Zukunft, die horrormäßig ist, die man sich als Mensch nicht vorstellen kann, ein gegen die Gegenwart Gottes. Er findet den Sinn seines Lebens. Er findet das, wofür er auf die Welt gekommen ist, nämlich Gott. Aber es kostet manchmal auch was, oder? Hat es euch noch nie was gekostet? Manchmal wird das Leben dadurch unbequemer. Und manchmal passieren einem Sachen, die man lieber vermieden hätte. Und die Frage, die ich mit dieser kleinen Geschichte stellen wollte, ist, wissen wir das? Sind wir uns dessen bewusst? Und wie verkaufen, in Anführungszeichen, wir das Evangelium? Was geben wir weiter? Sind wir so wie die Stewardess oder der Steward in der ersten Klasse, die sagen, ja, ich habe hier was, es wird dein Leben verändern, da wird mehr Liebe reinkommen und es wird alles schön sein, du wirst dich wohlfühlen und Heilung und ja, und wenn dann irgendwas schief geht mit deinem Leben oder du sogar stirbst oder so, dann kommst du auch noch in den Himmel. Eigentlich machen wir damit die Gnade Gottes kleiner. Wir verkleinern das Evangelium, wenn wir uns so auf die positiven Aspekte beschränken. Oder sind wir wie die Stewardess in der zweiten Klasse? Pass auf, es ist nicht immer der einfachere Weg, aber es ist der richtige. Es ist nicht immer einfach, aber es ist richtig. Und letztendlich, wenn du darüber nachdenkst, was denn nicht einfach ist, findest du raus, dass auch da drin eine Menge wert ist, dass das auch wichtige Sachen sind. Jesus hat mal darüber gesprochen. Ist ja immer gut, wenn sich sowas auch in der Bibel findet. Lukas 14, ab Vers 25. Es ging eine sehr große Menge mit ihm. Und er drehte sich um und er sprach zu ihnen, wisst ihr, wenn jemand zu mir kommt und er hasst nicht Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. An dieser Stelle sollten wir kurz innehalten und uns mit dem Wort hassen beschäftigen. Das Wort hassen heutzutage hat ja eine eindeutige Aussage, nämlich hassen halt. Ne? Also wütend sein, zornig sein, ablehnen, in der Luft zerreißen wollen, wie auch immer. Ist eine sehr originelle Religion. Stellt euch mal vor, jemand kommt nach Hause und sagt, Mama, ich hasse dich, Papa dich auch. Und dann fragt man, ja, was ist denn mit dir passiert? Ja, ich habe mich bekehrt. Ist vermutlich nicht so gemeint. Wenn man sich dann mit diesem Wort hassen beschäftigt, findet man raus, dass es heißt, hinten ansetzen. Kann es auch heißen. Ja? Also, sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt und er ist nicht bereit, Vater, Mutter, Frau, Kinder, die ganze Familie und sich selbst an zweiter Stelle zu betrachten, dann wird das mit dem Jünger sein nichts. Dann wird das problematisch mit dem Jünger sein. Ja, macht Sinn. Ne? Und eigentlich ist das das, was in der in der ersten Klasse verkauft wurde. Du kannst weiterhin die Nummer eins sein. Du kannst weiterhin auf dem Thron sitzen. Du kannst weiterhin und versuch's doch mal mit diesem Jesus. Und dann vertraut man darauf, dass Jesus schon so groß ist, dass er das irgendwie hinkriegt, irgendwann aus der Nummer eins die Nummer zwei zu machen. Aber letztendlich, wenn wir das so verkündigen, machen wir es dem Menschen schwerer. Okay? Vielen Dank. Ja, seid ihr halbwegs bei mir? Diese Scheinwerfer sind warm. Ich weiß, warum Jesus sie nicht benutzt hat. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann erklärt er das. Wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und er setzt sich nicht erstmal hin und überschlägt die Kosten? Ob er genug hat, um das überhaupt auszuführen? Damit nicht, wenn er angefangen hat zu bauen oder er kann es nicht ausführen, alle, die ihn sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, schaut mal, der Mensch hat angefangen zu bauen und er kann es nicht zu Ende führen. Oder anderes Beispiel, welcher König wird sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und sich nicht zuvor hinsetzen und beraten, ob er mit den 10.000 gegen den überhaupt kämpfen kann, der gegen ihn kommt mit 20.000. Und wenn nicht, dann schickt er Boten hin, solange der andere noch fern ist und bittet um Frieden. Auch ihr. Wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Ja? Also Jesus sagt zu seinen Jüngern auf der einen Seite, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr ganze Sache machen, dann müsst ihr gucken, was ist mir alles wie wichtig, was habe ich alles wie. Und auf der anderen Seite, Jesus, welchen Stellenwert hat Jesus? Und wenn Jesus die Nummer eins ist, dann ist das richtig und ansonsten wird es auf Dauer nicht hinhauen. Und auf der anderen Seite ist es wichtig für unsere Verkündigung, wenn wir, wie gesagt, verkündigen, schau mal, alles wird gut und alles ist besser und einen Teil wegfallen lassen, die Kosten wegfallen lassen, dann werden wir Leute erzeugen, die irgendwann enttäuscht sind. Die Leute merken, dass ihnen was Falsches verkauft wurde, oder? Das heißt nicht, dass ich das Evangelium kleiner machen möchte. Es ist die wunderbare, beste Nachricht, die es geben kann. Wir kennen den Weg zum Himmel. Wir wissen, wie diese Himmelstür aufgeht. Es ist eine gute Nachricht. Und trotzdem fordert uns das Wort Gottes heraus, die gute Nachricht komplett zu verkündigen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie Ihren Pastor oder Gemeindeleiter. Ist das richtig? Sollten wir aber nicht so machen. Irgendwann finden die Leute raus, das Evangelium ist was anderes. Plötzlich soll ich Sachen aufgeben. Bei manchen beginnt dieses sein Kreuz auf sich nehmen ja schon damit, dass sie am Sonntag nicht mehr länger als bis 9 Uhr schlafen können. Und dann sind sie schon in einem Konflikt. Ich kenne, so traurig das ist, genug Menschen, die gut angefangen haben, die mit Feuer angefangen haben und die dann irgendwann nachgelassen haben und aufgehört haben, einfach weil ihnen nur die Hälfte erzählt wurde. Menschen, die begeistert waren von Jesus, die aber seine Gnade nicht wirklich verstanden haben, weil man ihnen erzählt hatte, komm zu Gott und dein ganzes Leben wird besser. Letztendlich, wenn wir das tun, ihr kennt das Gleichnis vom Sämann, dann sind wir diejenigen, die die gute Saat säen und die dann selber Dornen dazwischen säen. Die gute Saat wird aufschießen, schnell, aber wir haben schon die Dornen dazwischen gesät, dass irgendwann der Feind kommen kann und andere Dinge das ersticken können. Also der erste Punkt, der mir wichtig ist heute, ist, wenn wir die gute Nachricht verkündigen, dann komplett. Nicht, na gut, ich habe jetzt das Gute erzählt und dann hat er sich sowas wie anbekehrt oder bekehrt und dann überweise ich den an ihn oder an ihn oder und die können ja dann nochmal ein bisschen weitermachen. Es gibt einen Begriff im Medizinischen, das ist eine Frühgeburt und ich hatte das schon mal gesagt, wenn ein Kind zu früh geboren wird, dann hat es Schwierigkeiten zu leben, Und im Geistlichen ist es genauso. Wenn Menschen, die geistlich von Neuem geboren werden sollen, wenn die mit Gewalt ans Licht gezerrt werden, obwohl sie eigentlich noch nicht so weit sind, dann haben sie Schwierigkeiten, mindestens die ersten Jahre ihres geistlichen Lebens. Und wenn jemand ganz tief erfasst hat, dass er diesen Jesus braucht und dass er sein bisheriges Leben gerne aufgeben möchte und dass er ein Sünder ist, dann ist er bereit, die Gnade ganz tief zu verstehen. Und dann wird er von Neuem geboren und schreit schon während der Geburt und ist vital und lebensfähig. Und ja. Also der erste Punkt, bitte die gute Nachricht verkündigen, komplett. Das kann einen jetzt so ein bisschen verzweifeln lassen. Oh Mensch, wie mache ich das denn? Und alle, die sich jetzt für die kommende Woche schon zurechtgelegt haben, wann sie was sagen und wie sie es ausdrücken, überlegen jetzt, wo kann ich das noch einbauen? Das war ein Scherz, ich weiß, dass ihr nicht so seid. Hab mir mal überlegt, wie Jesus eigentlich seine Jünger gewonnen hat. Petrus, wie hat er den Petrus gewonnen? Petrus war hungrig und hatte die ganze Nacht über gefischt. Und dann hat Jesus gesagt, so, jetzt könntest du mal da rausfahren und dein Netz auf der Seite auswerfen. Und Petrus hat gesagt, ich habe die ganze Nacht gefischt und nebenbei, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, ich bin der Profi, ich bin Fischer. Und du bist Zimmermann, ja, bist nur so am Rande. Aber wenn du das sagst, dann fahre ich da raus und wirf mein Netz aus. Als nächstes hat er, damit sein Boot nicht kentert und das Netz nicht zerreißt, die anderen rufen müssen, damit sie diese große Masse an Fischen an Land bringen können. Und dann fällt Petrus nieder und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Da hat Petrus verstanden, er ist der Messias. Levi war Zöllner. Levi saß auf dem Baum und Jesus hält an und sagt, bei dir muss ich heute Abend essen. Zwei Jünger des Johannes waren einfach neugierig und sind Jesus so ein bisschen nachgelaufen. Und Jesus dreht sich um und sagt, kommt mit und schaut euch an, was ich zu bieten habe. Kommt mit, beobachtet mich einfach. Philippus hat er getroffen und hat gesagt, du, folge mir nach. Nathanael hat er getroffen und hat gesagt, ich sah dich unter dem Baum. Und Nathanael, du musst ein Prophet sein. Er war unter einem Baum und hat dort keine Ahnung was gemacht, aber Jesus hat ihn dabei gesehen und hat ihm das gesagt. Also, Jesus hat seine Jünger gewonnen, indem er immer den gleichen Standardvortrag gehalten hat. Richtig? Nein, vollkommen fallweise. Und wenn jetzt jemand verzweifelt ist bei Punkt 1, die gute Nachricht komplett, das heißt, ich muss erklären, der Mensch ist ein Sünder, von selber kommt er nicht aus dieser Sünde raus, aber Gott hat einen Weg gegeben. Aber jetzt muss ich auch noch das einbauen mit den Kosten. Und ja, wenn jemand so versucht zu denken, entspann dich, relax. Wenn du dir anschaust, wie Menschen erreicht werden, dann hat Gott für jeden einen speziellen Weg. Er hat einen Weg zum Herzen eines jeden. Wenn ihr euch mal untereinander austauscht, macht das mal im Hauskreis, nachher beim Kaffee, irgendwie. Tauscht euch aus, wie hat Gott mich erreicht? Ja, ist eine Hausaufgabe, nachher zum Kaffee. Wie hat Gott mich erreicht? Warum hat er mich gekriegt? Dann werdet ihr rausfinden, das war total unterschiedlich. Und damit fällt das weg, dass wir uns überlegen müssen, wie mache ich denn die Argumente und dies und jenes, sondern natürlich sollten wir das Evangelium erklären können. Aber wichtiger ist, mit Gott zusammenzuarbeiten, zu hören, in dem Augenblick, was ist das für ein Mensch? Und wie kann ich das Evangelium diesem Menschen weitergeben? Was muss ich dem gerade weitergeben? Wo steht der überhaupt? Kleines Beispiel. Letztes Jahr, als wir diese Aktion hatten, ist mir vorher wieder eingefallen. Da hatte ich so einen Mann und der kam und guckte sich so um und fragte, kann ich ein Stück Kuchen kriegen? Ja, gerne. Machte nichts. Bitte. Ja, ist das gratis? Ja. Habe ich ihm sein Stückchen Kuchen, Tasse Kaffee gegeben. Futterte er ja so vor sich und fragte nochmal, ist das gratis? Ja. Habe ich so ein bisschen erzählt, was wir machen. Es rauschte einfach an ihm vorbei. Völlig, ja. Perlte so an ihm ab. Fragte nur so zwei, dreimal zwischendurch. Ist das gratis? Ja. Dann näherte er sich rapide dem Ende seines ersten Stücks Kuchen und schoss die nächste Frage ab. Ist ein zweites auch gratis? Ja, ein zweites ist auch gratis. dem Augenblick klickt es bei mir im Hinterkopf. Ich hole ihm das zweite Stück Kuchen, wünsche ihm guten Appetit und sage, wissen Sie, warum das gratis ist? Nee. Es ist gratis, weil die Liebe Gottes auch gratis ist. Och. Ich hätte ihm erzählen können, die Bibel vorwärts und rückwärts, was weiß ich, der war ein verhältnismäßig einfacher Mensch und war jetzt bei dem einen Punkt, mir hatte da keinen Platz, gratis. Ne? Und als dann bei diesem Gratis was einhakte, da war er plötzlich, och, ja. Dann habe ich ihm erzählt, dass die Liebe Gottes gratis ist und wie Gott die Menschen geliebt hat und dass, bevor sie irgendwas machen konnten oder bezahlen konnten, so wie jetzt beim Kuchen, hat Gott gesagt, dass, ne? Und plötzlich waren wir da in einem Gespräch drin. So einfach, dass Gott jeden Menschen kennt und jeden Menschen liebt und zu jedem Herz einen anderen Weg hat. Und wenn ihr euch mal miteinander unterhaltet und rausfindet, wie hat Gott mich eigentlich gekriegt? Wir haben das mal im Hauskreis gemacht. Da kam raus der eine, mein Vater war so ein Bild von Vaterschaft und irgendwann habe ich verstanden, Gott ist ebenso. Der nächste, also irgendwann habe ich verstanden, Gott regiert dieses Universum. Der nächste, ich war verzweifelt und voll Angst und war abhängig von verschiedenen Sachen. Und plötzlich habe ich gewusst, da gibt es eine Hoffnung. Ja, der Weg für jeden war ganz anders. Und die Herausforderung ist eben nicht, das Patentrezept zu finden, sondern mit Gott zusammenarbeiten. Ich habe so meine Standardbotschaft. Kann das, was bei dem einen wirkt, beim anderen falsch sein? Und die Antwort ist natürlich ja. Gut. Ich sehe schon, das wird wieder so eine Kurzbotschaft, aber ich hoffe, ihr könnt damit leben. Der erste Punkt also, komplett. Risiken und Nebenwirkungen in Zusammenarbeit mit dem Geist Gottes mit einbauen. Sagen, okay, du hast das Evangelium verstanden. Bist du sicher? Es kann dich auch was kosten. Ja, es ist der richtige Weg. Ja, es ist eine Ewigkeit in Herrlichkeit. Ja, du kommst in Beziehung mit Gott, das, was du immer gewünscht hast. Aber es kann sein, dass dich Leute auslachen. Es kann sein, dass deine eigene Familie sagt, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Es kann passieren, dass Menschen über dich lachen. Willst du es trotzdem? Also, keine Abstriche davon. Das Zweite, ich habe nicht meinen Standardweg, sondern ich sehe diesen Menschen. Gott sieht auch einzelne Individuen. Er sieht nicht eine Masse, so das sind die Deutschen, schwarz, rot, gold, sondern er sieht jeden Einzelnen und sagt, ja, und da habe ich einen Hans-Peter. Und dieser Hans-Peter, der hat als Kind das und das erlebt. Und deswegen kann ich ihm meine Liebe so und so zeigen. Und da ist Erika. Und Erika ist Hebamme. Und wenn irgendjemand sie anspricht und sagt, weißt du, die neue Geburt funktioniert so und so, dann wird sie meine Liebe verstehen. Ja? Versteht ihr? Gut. Dann habe ich noch einen dritten Punkt. Und zwar habe ich verzweifelt in der Bibel den Missionsbefehl gesucht. Ich habe ihn nicht gefunden. Hm? Evangelisationsbefehl. War nicht in der Bibel. Oh, kennt den irgendeiner von euch? Geht ihn denn alle Welt? Ja, und dann? Tja, was ich gefunden habe, ist, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Deshalb geht hin und evangelisiert alle Völker. Macht zu Jüngern, natürlich. Das ist ein Punkt, der mir auch in der Vorbereitung auf die Predigt nicht ganz unwichtig geworden ist. Manchmal sind wir so missionsfokussiert, dass wir sagen, ja, wir müssen Menschen zu einer Entscheidung für Jesus bringen. Und natürlich, es kommt darauf an, wo sie ihre Ewigkeit verbringen. Aber trotzdem, wenn wir nachlesen, dann steht hier, dass Jesus sagt, ich habe alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also er hat sämtliche Gewalt. Er ist mit uns und er hat sämtliche Gewalt. Egal was passiert, er ist dabei. Und deshalb, weil er alle Gewalt hat und weil er uns beauftragt und ausrüstet, deshalb geht hin und macht zu Jüngern. Jüngerschaft ist mehr als ein Gebet nachsprechen. Können wir uns darauf einigen? Jüngerschaft heißt, dass du deine Tage mit ihm verbringst und dass du ihn toll findest, ehrlich gesagt. Und dass du an seiner Hand gehst und verstehst und sein Herz spürst und sein Wort kennenlernst, mit ihm übereinstimmst, in den Sachen, wie er die Welt sieht, und irgendwann Christi Ebenbild bist. Okay? Macht zu Jüngern, da kommt es noch überraschender, da steht, macht zu Jüngern alle Völker. Also nicht nur Fritz und Hans und Peter und Erika, sondern ganze Völker. Wie soll das funktionieren? Wenn Völker das, was in diesem Buch geschrieben steht und das, was Gott ist, in ihr Wesen aufnehmen, dann werden ganze Völker zu Jüngern. Wenn ihr in die Geschichte schaut, wenn Menschen sich bekehrt haben, große Volksgruppen, dann hat sich die Gesetzgebung in einem Volk verändert. Die wurde plötzlich christlich, die wurde plötzlich von den Gedanken des Wortes Gottes durchdrungen. Also nicht nur jeder Einzelne, sondern ganze Volksgruppen können Jünger werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Halten alles, was ich euch befohlen habe. Lehrt sie die Gnade Gottes. Lehrt sie die Liebe Gottes. Lehrt sie, wie herrlich das ist, ein Kind Gottes zu sein. Lehrt sie die Beziehung zu Christus. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. So, also korrekt. Die gute Nachricht verkündigen, aber korrekt. Macht Bekehrte? Nein, macht Jünger. Was machen wir jetzt mit dieser Botschaft? Ich habe einen Vorschlag. Bete und arbeite. Ja gut, man kann ja auch mal abschreiben. Die gute Nachricht verkündigen, diese Sachen hier, wie packe ich die ganze Botschaft ein? Wem gebe ich was weiter? Jünger machen. Eigentlich ist das Wichtige beten. Beten heißt ja mit Gott sprechen, das heißt sich drüber unterhalten, mit dem Herrn, mit deinem Herrn und Meister und mit dem, der dich kennt und der dich geschaffen hat und der dich erlöst hat, mit dem darüber zu sprechen und Beziehung zu entwickeln und das dann auch umzusetzen. Ja? Das wünsche ich uns und allen, die zu dieser Gemeinde gehören, speziell für die kommende Woche, aber insgesamt auch. Ich würde jetzt noch kurz beten, wenn das für euch okay ist. Und sogar laut.